Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Januar 2023, ihr hört eine neue Folge Downset Moon Talk. Die vorletzte Montagsfolge, Montags-Review der Saison. Zwei Wochen noch bis zum Super Bowl. Wir sprechen heute über die Conference Championship Games. Und ja, wir wissen jetzt, was der Super Bowl dieses Jahr sein wird. Die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs.
Der Andy Reid Bowl. Das natürlich.
Der Andy Reid Bowl.
Oder ja, der Kelce Bowl. Beides funktioniert.
Auch noch schöne Storylines.
Ja. Ich meine, die beiden machen ja sogar auch so ein, machen ja auch einen Podcast zusammen. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich eine Folge irgendwie Kelce gegen Kelce vorm Super Bowl kriegen. Also ja. An Storylines mangelt es nicht, sagen wir es mal so.
Definitiv nicht. Und ja, das waren zwei komplett unterschiedliche Spiele. Du hattest leider das Pech, das etwas Einseitigere davon zu kommentieren gestern Abend bei The Zone, Eagles gegen 49ers. Aber wir wollen mit dem dramatischen, spannenden Spiel anfangen. Die Chiefs schlagen die Cincinnati Bengals mit 23-20. Und da gibt es wirklich einiges zu besprechen. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen sauer auf die Bengals. Weil ich würde jetzt einfach mal so bold in dieses Recap reinstarten mit der Aussage, es war fast nie so leicht, die Chiefs zu schlagen wie gestern Abend. Gehst du nicht mit?
Also würde ich mitgehen anhand der zweiten Hälfte. Mhm. Weil ich finde, du musst es, also in meinen Augen muss man das Spiel wirklich in zwei Hälften unterteilen, auch was die, was den Verlauf angeht. Und wir gehen ja gleich im Detail drauf. Aber erste Hälfte in meinen Augen waren es die Chiefs, die sich nicht ausreichend belohnt haben. Und in meinen Augen die Chiefs die erste Hälfte über weite Strecken bestimmt. Und haben aber eben nicht genug draus gemacht. Und dann in der zweiten Hälfte waren es die Bengals, die mehrere Chancen hatten, auch dann mehrere Chancen, um mit der eigenen Offense das zu beenden und das eben wiederum nicht geschafft haben. Also ich finde, insgesamt war das ein Spiel auf Augenhöhe und ich war letztlich mehr beeindruckt von den Chiefs, wenn man bedenkt, mit was für Receivern die zweite Hälfte größtenteils gespielt haben.
Ja, das auf jeden Fall.
Stimmt mir zu, dass die Bengals in der zweiten Hälfte das eigentlich in ihre Richtung hätten kippen müssen, was aber nicht bedeuten soll, dass sie unverdient verloren haben, weil ich finde, dafür war das Spiel dann zu ausgeglichen.
Nee, das will ich damit auch gar nicht sagen, sondern, also so, genau so, wie ich es gesagt habe, es war selten so leicht, die Chiefs zu schlagen, weil eigentlich alles gegen die Chiefs gesprochen hat im Laufe des Spiels. Und du hast es ja selber gesagt, weil ich finde, das Argument, ja, die Chiefs haben sich in der ersten Halbzeit nicht belohnt, zählt da ja mit drauf ein. Weil hätten die Chiefs sich hier belohnt, dann wäre das kein One-Score-Game gewesen zur Halbzeit, sondern dann wäre es ein größerer Abstand gewesen. Aber das spricht in meinen Augen für die Bengals. Und dann halt die Faktoren. Du hast die Receiver angesprochen, die bei den Chiefs nach und nach irgendwie weggebrochen sind. Ich finde, Mahomes wurde immer unrunder. Ja. Also ich habe echt sehr deutlich auf oder sehr genau auf ihn geachtet, wie er sich bewegt in der Pocket, wie er läuft, wie er in den Wurf reingeht auch. Und das wurde immer schlechter, immer unrunder.
Erste Hälfte war ja eigentlich, also erste Hälfte sah ja richtig gut aus. Erste Hälfte hat man es quasi nicht gemerkt. Und dann
War nicht da, aber ansonsten sah er gut aus.
Genau, aber wie er sich halt, wie er auch in die Würfe gegangen ist und so, das sah eigentlich relativ normal aus, würde ich fast sagen. Und dann hat er ja diesen einen Wurf, ich weiß nicht mehr, ich glaube, der war früh in der zweiten Hälfte, wo er so nach links rausgeht aus der Pocket und sich dann nochmal so komplett seinen ganzen Körperschwerpunkt drehen muss und halt voll diesen Knöchel belastet, um halt den Ball zu werfen. Und dann, nach dem Play hat man gesehen, wie er auch so ein bisschen humpelt. Und ab da hatte ich den Eindruck, wurde es von Drive zu Drive, hat es ihn mehr eingeschränkt.
Genau, und ich finde auch die Chiefs-Offense sah dann wirklich über weite Strecken noch harmlos aus. Dann noch ein weiteres Argument, finde ich, sehr viele unnötige Strafen der Bengals dann in der zweiten Halbzeit. Über eine können wir noch ganz besonders sprechen, dann zum Ende des Spiels, die das halt dann letztendlich auch irgendwo entschieden hat. Ich finde, man hatte genug Chancen, das dann am Ende noch zu gewinnen. Die Bengals haben es leider nicht geschafft, aber ja,
also ich würde, bevor wir vielleicht in die Halbzeiten reingehen, weil ich finde, es passt jetzt hier sehr gut rein, in meinen Augen halt musst du das an zwei Spielern festmachen in diesem Spiel. Und das ist halt Chris Jones Und Chris Jones hat eine Menge an Plays zerstört, wie ich selten von einem Defensive Tackle gesehen habe.
Das ist Wahnsinn.
Klar, die Sacks sind natürlich das eine. Er hat auch den Sack beim letzten Bengal Drive da, der dann diesen Game-Winning Drive der Chiefs erst ermöglicht hat, wo er ja auch als End rusht. Also die Chiefs haben ihn ja ab und zu nach außen gezogen, weil natürlich die Bengals ihn permanent gedoppelt haben. Und außen hat er dann gegen einen Right Tackle ein 1 gegen 1 Matchup gehabt, hat das auch gewonnen, hat ihn auch dominiert. Also Chris Jones war ein absolutes Monster in dem Spiel und ohne ihn gewinnen sie das nicht. Da würde ich absolut, das würde ich ganz klar so sagen. Und der andere ist halt Mahomes. Also was Mahomes dann eben, wir haben es ja gerade gesagt, sichtbar angeschlagen mit dem Knöchel gemacht hat, dieser Scramble am Ende, wo dann natürlich die Strafe oben drauf kommt. Selbst der Touchdown zu Valdez Scantling, was er da noch für eine Wurfpower reinbringt, obwohl er nicht richtig in den Wurf gehen kann. Das war schon so ein bisschen legendary Auftritt von ihm. Ja. Die beiden, und ich will jetzt gar nicht die Bengals irgendwie kleinreden, Burrow hat alles in allem, finde ich, auch ein gutes Spiel gemacht. Aber die beiden, Chris Jones und Patrick Mahomes, waren halt die dominanten Spieler auf dem Feld und die haben es für Kansas City im Endeffekt dann auch gewonnen.
Ja, total. Ich finde, man kann auch mal wieder über Kelce sprechen, der ein gutes Spiel gemacht hat. Ich habe mich sehr für Pacheco gefreut, wie ihr euch sicher denken könnt. Mhm. Für mich eine der besten Stories dieser Saison, von woher der kam und wie wichtig er dann auch gestern war. Ne? Also ist eine Play alleine, wo er ein paar Tackles durchbricht und dann das neue First Down holt. Hätte beinahe einen Touchdown gemacht, wenn der nicht zurückgenommen worden wäre in der ersten Halbzeit. Aber lass uns doch mal reingehen zu Beginn. Also ich glaube, das Problem der Bengals, das Hauptproblem, ich meine, das hast du gerade mit dem Lob an Chris Jones schon quasi damit angesetzt, das war die Protection der Bengals, die gerade in der ersten Halbzeit, aber dann hinten raus auch das ganze Spiel über eigentlich das Hauptproblem war, weswegen die Bengals auch ihre, ja auch in den letzten Wochen so starke Offense nicht aufs Feld bringen konnte.
Genau, und das war eben der Unterschied, da haben wir ausführlich drüber gesprochen in der Preview.
Ja.
Das war eben der Unterschied für mich, aus dem Bills-Spiel kommend, jetzt dieses Spiel in der Preview anzugehen, dass ich ja gesagt habe, die Bills haben natürlich mehr individuelle Qualität auf diese Defensive Line verteilt. Aber die Chiefs haben den besten Defensive Tackle der Liga dieses Jahr, weil Aaron Donald halt nicht ganz Aaron Donald war dieses Jahr und verletzt war und so. Und die Chiefs spielen halt viel, viel physischer in ihrer Front. Und ich finde, das hat man also eigentlich fast vom ersten Drive weg gemerkt. Also beide Sachen. Chris Jones, den sie nicht blocken konnten, egal was sie gemacht haben, Double Teams, egal, hat keine Rolle gespielt. Und eben dieser physische Style, dass dann eben auch ein Frank Clark seine Plays macht, dass Carl Loftus seine Plays macht. Also du hattest ja wirklich dann auch diese Edge-Rusher, die jetzt natürlich keine Top-Edge-Rusher oder sowas sind, aber die Plays machen konnten hier in diesem Spiel. Und dann sind wir also schnell an diesem Punkt eigentlich. Erstes Viertel, Chiefs hatten 109 Yards, Bengals hatten 0. Bengals hatten minus 9 Passing Yards durch die ganzen Sacks und 9 Rushing Yards. Aber halt, Chiefs haben Field Goals gekickt, eins kurz vor der Red Zone, eins bei Vierter und Goal an der 6-Yard-Line. Und dann steht's halt nur 6-0. Und dann hast du also dieses, irgendwie müssten sie hier höher führen. Und Burrow wirft eine Interception. Und ich finde, das war das eine Play, wo man so ein bisschen gemerkt hat, wie das zum einen der Druck ihm natürlich zu schaffen macht, aber er auch, und das fand ich sehr auffällig, häufig die Coverage neu kalibrieren musste. Also ich finde, es gab mehrere Plays, wo Burrow den Snap bekommt, liest und noch mal kurz zögert. Oder noch mal, du siehst irgendwie, das, was er vielleicht dachte, was da ist, ist nicht da. Die Interception, da hat er so ein bisschen versucht, einen zu Higgins zu erzwingen. Aber ja, dann hast du halt noch mal so eine Gelegenheit für Kansas City, 1. und 10, an der gegnerischen 39, 2,5 Minuten vor der Halbzeit. Und nicht nur sind sie ja ohne Punkte da sogar rausgegangen, sondern die Bengals haben noch gepunktet vor der Halbzeit. Und das hat so ein bisschen, finde ich, zu dieser Frühphase von dem Spiel auch gepasst, wo sie so ein bisschen leichtsinnig waren. Dieser Pitchplay da von Kelce, der den Ball nochmal irgendwie querlegt. Keine Ahnung, dieser Underhand-Pass von Mahomes, den er viel zu feste Richtung McKinnon wirft und die Bengals den Abpraller fast intercepten. Also es waren in der ersten Halbzeit einfach viele Szenen, wo ich dann am Ende der Halbzeit da saß und mir aufgeschrieben habe, das könnte sie noch echt teuer zu stehen kommen, weil da war viel mehr drin für Kansas City.
Ja, gehe ich zu 100% mit. Aber wie du schon gesagt hast, ich finde, das hat sich auch dann in der zweiten Halbzeit so fortgesetzt. Dieses Quick-Passing-Game halt der Bengals, was auch so stark war die letzten Wochen, haben die Chiefs halt echt konsequent rausgenommen. Und das gab dann Probleme. Und ja, Burrow hat vielleicht unterm Strich ganz gut gespielt, aber du hast die Interception angesprochen. Ich finde gerade diese tiefen Pässe, die sie sich dann ja trotzdem immer noch mal wieder gewagt haben, waren halt oft so 50-50-Dinger, die dann auch nicht 100% exakt kamen. Klar, das lange Ding auf Higgins, dann gab es den langen Pass auf Chase, aber dann gab es auch so einige, die waren auch sehr,
ja,
es ist sehr halt, riskant, sehr gewagt.
Ja, das ist ein Balanceakt letztlich auch, ja. Weil du willst ja logisch, also du willst ja auf der einen Seite nicht einen Quarterback haben, der dann da, der diese Bälle nicht wirft. Weil du willst ja, wenn deine Receiver T. Higgins und Jamar Chase sind, willst du, dass dein Quarterback ihnen natürlich auch Chancen gibt. Und auf der anderen Seite ist es dann natürlich ein Drahtseilakt, weil solche Dinger dann auch ein paar Mal schiefgehen können. Und dann können es auch Drive-Killer sein. Also bei dem, wo er die zweite Interception wirft, haben sie eine Incompletion. Und dann bei Second Down, glaube ich, und dann bei Third Down eben die tiefe Interception. Und trotzdem würde ich sagen, im dritten Viertel haben die Bengals ein bisschen besseren Zugriff bekommen mit der Offense. Da haben sie, also da fand ich, sah das Quick Game auch am besten aus, auf das Spiel gesehen. Da kamen sie auch zurück vom Ergebnis jetzt her, haben ausgeglichen. Und ich dachte da wirklich, also in dem Moment, nachdem ich hatte meine ganzen Halbzeitnotizen gemacht, so erste Halbzeit und so weiter, schon alles schön strukturiert und so. Und ich dachte wirklich, jetzt kann ich diesen Spielfilm so fortsetzen. Hier Chiefs, Chancen verdattelt, erste Halbzeit. Bengals kommt zurück. Wir haben wieder diesen Chiefs-Bengals-Spielverlauf so ein bisschen. Und dieses Mal war es aber anders. Und da kommen wir in das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Das Spiel war da für Cincinnati, um das in ihre Richtung zu kippen. Aber sie haben es ehrlicherweise nie geschafft, dass es wirklich dann mal so richtig in ihre Richtung kippt. Man hatte den Eindruck zwischendurch, jetzt könnte es gleich passieren. Aber dann haben die Chiefs geantwortet mit diesem langen Touchdown-Drive und dem Valdez-Scantling-Touchdown. Sind dann wieder in Führung gegangen. Und ja, also es war nie so, dass Cincinnati dieses Spiel an sich gerissen hat.
Nee, überhaupt nicht, was vielleicht aber auch ein bisschen daran liegt, dass sie überhaupt kein Laufspiel so richtig irgendwie konstant aufs Feld bringen konnten. Joe Mixon hatte nicht mal 2,5 Yards pro Versuch. Also da fehlte halt eine Ebene. Generell halt dieses Duell an der Line haben die Bengals halt komplett verloren, aus offensiver Sicht.
Ja.
Und das ist dann halt schwierig, eine konstante Offense zu kreieren. Und ja, dann hinten raus stand den Bengals einiges im Weg. Also da kann man über das Clock-Management der Schiris sprechen, was irgendwie ein bisschen verwirrend war. Mhm. Dann aber auch diverse Strafen. Das meinte ich auch vorhin schon mit unnötige Strafen. Die gab es im Laufe des Spiels immer mal wieder. Aber dann gegen Ende, da war, glaube ich, ein Pass Interference, glaube ich, von Eli Apple. Oder war es ein Holding?
Holding, glaube ich, ja.
Ein Holding müsste es gewesen sein, genau, was die Chiefs dann weiter auf dem Feld gelassen hat. Dann konnten sie noch mal was versuchen. Und dann natürlich die Strafe, die letztendlich zumindest für das nicht sichere Field Goal, weil es war immer noch ein langes Field Goal, aber was überhaupt Harrison Butker dann diese Chance gegeben hat, das entscheidende Field Goal zu kicken, dieses Out-of-Bounds-Tackling von Osai.
Ja.
Das war dann der Killer. Aber es war auch nur irgendwie die vergiftete Kirsche auf der Torte.
Ja, und natürlich, da werden sie eine Weile dran knabbern, weil, also ich vermute, wenn dieses Foul nicht passiert, dann, ich glaube nicht, dass die Chiefs da in Field Goal Reichweite kommen, dann gibt es wahrscheinlich Overtime.
Weil die Offense auch überhaupt nicht gut lief zu dem Zeitpunkt.
Genau, du hattest aus Chiefs Sicht, und das passt so gut in das, was du gesagt hast, du hattest aus Chiefs Sicht in der zweiten Hälfte an mehreren Punkten den Eindruck, okay, jetzt sind sie dann. Jetzt kommen sie nicht mehr zurück. Genau. Und jetzt können die Bengals das übernehmen. Und die Bengals haben es halt nie übernommen. Also ich meine, wir hatten ja selbst, ich hatte ein absolutes Déjà-vu, wo die Chiefs, als die Chiefs den Fumble hatten, Chiefs haben 20-13 geführt. Das war Ende drittes Viertel, Anfang viertes Viertel. Hatten da die Chance, wenn sie da einen langen Scoring-Drive hinlegen, ja, dann wäre das wahrscheinlich die Vorentscheidung gewesen. Und dann ist es halt, also eine sehr ähnliche Szene wie in dem Regular-Season-Spiel gegen die Bengals. Auch da Chiefs vorne Chance, so ein bisschen Führung auszubauen, einen langen Drive hinzulegen. Und da war es ja Kelsey, der den Ball wegfummelt und Bengals dann direkt scoren und das Spiel kippt. Jetzt hier Mahomes, dem der Ball einfach aus der Hand rutscht beim Wurf. Fumble, Turnover, Bengals scoren bei 4. und 6. Jamar Chase, tolles Play. Und zwei Plays eben später der Touchdown. Und dann dachte ich hier, jetzt haben sie Bengals eigentlich. Ja. Aber es war halt wirklich nicht so. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das waren eben einmal Mahomes, der halt dann doch noch diese zwei Drives zumindest drin hatte in der zweiten Hälfte. Ja. Und eben Chris Jones, der ein unfassbares Spiel gemacht hat.
Ja, damit stehen die Chiefs mal wieder im Super Bowl. Und ich bin gespannt. Also, ich meine, Mahomes hat jetzt 2 Wochen Zeit, sein Sprunggelenk zu erholen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil als dann auch gegen, ja, so vor allem in der zweiten Hälfte dann immer mehr die Protection flöten ging. Also die Protection, fand ich, war im übrigens auch ein Thema. In der ersten Halbzeit war die Protection richtig gut von den Chiefs, fand ich. Und der Pass Rush der Bengals kam überhaupt nicht durch. Und dann, je länger das Spiel dauerte, desto mehr konnte auch der Pass Rush ein bisschen irgendwie zur Geltung kommen von den Bengals. Und das ist natürlich dann extrem gefährlich, wenn dein normalerweise beweglicher Quarterback einfach nicht mehr die Mobilität hat. Aber jetzt hat er halt 2 Wochen Zeit und das kommt ihm natürlich zugute.
Super wichtig für sie, für die Chiefs. Ja. Also wir haben auf der anderen Seite ein Eagles-Team, was wahnsinnig gesund ist. Die Eagles sind ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die Eagles in dieses Championship-Game gegangen mit allen 22 Startern auf dem Feld. Das hast du halt echt auch nicht so oft.
Das ist sehr selten, ja.
Und jetzt, wir haben es schon angesprochen hier, die Chiefs haben ja Juju verloren in dem Spiel, sie haben Tony verloren und Mecole Hardman. Also eigentlich drei, ihre Receiver, ich würde sagen, 2, 3 und 4 oder irgendwie so, je nachdem, wie man die genau ranken will. Dann wurde es eine Zeit lang das Marcus Valdes-Scantling-Spiel, der ja auch ein paar tolle Plays gemacht hat.
Und kritische Plays vor allem.
Genau, und kritische Plays auch gemacht hat. Aber also natürlich, du brauchst halt schon dieses Waffenarsenal irgendwo. Und dann ein Punkt, den ich nur ansprechen würde, Andy Reids Game Management. Also Andy Reid, finde ich, war hier wieder so sehr, sehr, sehr konservativ unterwegs, was vielleicht natürlich, man könnte es ein bisschen damit begründen, vielleicht wollte Mahomes sich zu viel zumuten in dem Fall. Aber wenn ich dann sehe, was Mahomes ja macht in der Crunch-Time, in den kritischen Momenten, dann denke ich mir immer noch irgendwie, und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, das ist ja ein Dauerthema, wie Andy Reid das Spiel managt, obwohl Patrick Mahomes sein Quarterback ist, war hier auch wieder ein Thema, hat auch dazu beigetragen, dass das eine sehr, sehr enge Geschichte war.
Hast du noch was zu diesem Spiel? Sonst würde ich vorschlagen, gehen wir zur NFC rüber.
Vielleicht letzter Satz noch. Das ist eine tolle Rivalry zwischen diesen beiden Teams.
Absolut.
Und so wie ich das sehe und wie ich das einschätze, die Chiefs sind ja jetzt schon in der nächsten Phase in ihrem Roster-Building. Die Bengals werden da bald hinkommen. Eben wo der Quarterback teuer ist und du anfangen musst, ne, bestimmte, auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, die beiden werden wir noch oft auch in den Playoffs gegeneinander sehen. Und das als neutrale Fans und Beobachter und so und Analysten darf man sich da, glaube ich, sehr drüber freuen.
Total. Und vor allem, wenn mich nicht alles täuscht, die letzten 4 Spiele alles 3-Punkte-Spiele gewesen.
Könnte gut sein. Haben wir es nicht sogar in der Preview davon gehabt?
Ja, die Bengals haben nämlich, glaube ich, die Bengals müssten die 3 Spiele nämlich alle mit 3 Punkten gewonnen haben. Und gewinnen die Chiefs mit 3 Punkten.
Ja.
Also 50-50-Game ist wird hier groß geschrieben.
Ja.
Dann kommen wir zur NFC. Wie gesagt, da war es etwas deutlicher. Die Philadelphia Eagles haben am Ende sehr souverän und überlegen mit 31-7 gegen die San Francisco 49ers gewonnen. Glückwunsch an die Eagles, die es in den Super Bowl geschafft haben. Aber ich glaube, die größte Storyline dieses Spiels ist das Verletzungspech der 49ers. Mal völlig außer Frage, ob es mit einem fitten Brock Purdy deutlich enger geworden wäre oder mit anderen Verletzungen, die es dann zwischenzeitlich noch gab bei San Francisco. Aber das war natürlich die Story des Spiels. Brock Purdy verletzt sich früh im Spiel. Da kommt der vierte Quarterback, kommt am Ende rein, verletzt sich auch noch, kriegt eine Gehirnerschütterung. Dann wird noch überlegt, ob Christian McCaffrey Quarterback spielt und so weiter. Das hat natürlich dieses Spiel entscheidend geprägt.
Ja, total. Ich finde, man muss das Spiel fast so ein bisschen aus 2 Perspektiven anschauen. Einmal, was tatsächlich passiert ist und einmal, was hätte passieren können. Und das, was passiert ist, kann man eigentlich relativ schnell durchgehen. Also, ne, wenn ein Team seine Quarterbacks Nummer 3 und 4 eben verliert und letztlich die zweite Hälfte mehr oder weniger ohne einen Quarterback spielt, der den Ball werfen kann, dann ist es natürlich was, also das ganze Spiel hat sich im Verwaltungsmodus angefühlt. Und die Eagles kriegen dann halt diesen zweiten Score vor der Halbzeitpause noch, nach dem Fumble von Josh Johnson. Und spätestens ab da war es dann ja wirklich auch so, dass sie das einfach nur noch verwaltet haben. Die Niners haben halt sehr viel auch nachgeholfen noch, super viele Strafen kassiert.
Ja,
über manche kann man diskutieren, aber da will ich gar nicht so arg ins Detail gehen, weil letztlich waren es auch viele Strafen, die klare Geschichten waren, wo sie First Downs den Eagles geschenkt haben. Gerade auch bei dem Drive, wo die Eagles mit 14-7 in Führung gegangen sind, der ja so, das war ja dann, das Spiel war ja lange noch relativ ausgeglichen und dann mit dem 14-7 und dann direkt danach Fumble, zack, noch ein Touchdown und das war durch. Aber auch da haben sie mit Strafen nachgeholfen. Ich habe nochmal nachgeschaut, die Eagles haben den Niners, beziehungsweise andersrum, die Niners haben den Eagles am Ende 7 First Downs per Penalty gegeben. Und die Niners als Team selbst hatten nur 11 First Downs. Also sie haben ihnen mehr als halb so viele First Downs per Penalty gegeben, wie sie selbst als Team überhaupt hatten. Dann muss Shanahan diesen Fourth Down Catch von Devonta Smith challengen. Das passiert nicht. Kurz danach schaffen die Eagles den Touchdown. Wenn die den challengen, ist es eine Incompletion und die Eagles haben einen Turnover und Downs. Ja. Es kam halt einfach sehr, sehr viel zusammen. Nicht nur, die Verletzung natürlich steht über allem, aber selbst wenn man die mal kurz ausklammert, und was man dann halt auch sagen muss, losgelöst von Verletzungen, von Schiedsrichterentscheidungen, von Shanahan, die Eagles haben halt einfach die Line of Scrimmage gewonnen. Und ja, das war ja das große Duell, über das alle vorher gesprochen haben. Vor allem natürlich Eagles O-Line gegen Niners D-Line. Da haben die Niners, finde ich, eine ganze Weile lang standgehalten. Und haben es den Eagles
aber auch nur im Run-Game, oder? Also, weil im was Run-Game, Jalen Hurts Pass-Protection hatte, war wirklich absurd.
Genau, im Run-Game, ja, genau, im Run-Game. Auch hier natürlich, je länger das lief, desto mehr wurde das dann doch auch irgendwann aufgeweicht und so ein bisschen mürbe. Und ja, vor allem halt defensiv. Also, das fing wieder mit Hassan Reddick an, wie gegen die Giants.
Brutal.
Auch hier muss man, finde ich, die Niners so ein bisschen hinterfragen, dass du zweimal Tight Ends gegen ihn hast.
Tyler Croft gegen Hassan Reddick ist halt,
ja, und selbst Kittel, Definition ein Mismatch. Wo sie es mit Kittel versuchen, Kittel war ja dann nicht Heads-up ihm gegenüber, sondern kam so in der Motion rüber.
Dann musst du einen der explosivsten Passrusher der Liga on the run irgendwie oder aus der Bewegung her blocken. Das funktioniert nicht.
Ja, genau. Und das würde ich halt nochmal, bevor wir vielleicht auf die was vielleicht anders hätte laufen können, wenn Purdy fit gewesen wäre und so weiter, was anfällig war. Aber das, finde ich, muss man schon sagen, die Eagles haben halt gerade defensiv die Line of Scrimmage schon klar gewonnen. Und ich glaube, das hätte dieses Spiel auch zugunsten der Eagles oder zumindest mal stark in ihre Richtung gekippt, wenn Purdy das Spiel gespielt hätte.
Genau. Und ich glaube, also größtes Mitgefühl mit allen 49ers-Fans, weil du hast hier eigentlich keine faire Chance bekommen durch diese Verletzungen.
Ja, ganz klar.
Gleichzeitig würde ich das aber auch ein bisschen, wie du ja auch schon gemacht hast, ein bisschen relativieren wollen, weil es ist natürlich hypothetisch, ob man dann irgendwie ein enges Spiel hätte gestalten können, aber ich glaube, zum einen hätte die Eagles Offense noch das Ganze ein bisschen versucht, anders zu gestalten. Darüber können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Ich glaube, dann wäre man nicht so konservativ gewesen und im Verwaltungsmodus. Ich glaube, dann wäre man ein bisschen aggressiver geworden. Und gleichzeitig bin ich mir sehr unsicher, ob die 49ers Offense gegen diese Eagles Defense mit diesen Mismatches, die du gerade angesprochen hast, mit diesem Pass Rush allen voran, mehr als 31 Punkte gemacht hätte. Und ja, vielleicht wäre die 49ers Defense nicht so müde geworden am Ende, weil das fand ich offensichtlich. Die waren ja gerade am Anfang oder in der ersten Halbzeit gegen den Run extrem stark. Sie haben auch Hurts so ein bisschen, ich will nicht sagen zu Fehlern gezwungen, aber Hurts hatte nicht sein bestes Spiel gegen diese Defense.
Ja.
War auch ein bisschen ungenau hier und da, ein paar ungenaue Pässe, gerade so diese langen Dinger, die er eigentlich aber gerne trifft, ne, nach außen tief, die waren jetzt das ein oder andere Mal etwas ungenauer. Trotzdem weiß ich nicht, ob die 49ers Offense dann mehr als 31 Punkte gemacht hätte oder mehr Punkte als die Eagles Offense. Deswegen, also das war schon insgesamt wieder ein sehr kompletter Auftritt der Eagles, wo ich das Gefühl hatte am Ende, ja, das war mit angezogener Handbremse.
Ja, zweite Halbzeit dann. Zweite Halbzeit finde ich es auch nachvollziehbar. Mit dieser Sequenz eben vor der Pause, Touchdown, Turnover, Touchdown. Du führst 21-7 und die Niners sind offensiv halt komplett limitiert. Da verstehe ich es dann in der zweiten Halbzeit auch irgendwo. Und ich finde, da hatten sie sogar einen ihrer besseren Drives, weil sie da bei dem Touchdown-Drive in der zweiten Hälfte, da haben sie ja Hurts dann endlich mal ins Run-Game eingebunden. Und da war er mehr ein Faktor am Boden. Das hat direkt auch funktioniert. Also,
aber ich kann es auch verstehen, dass sie es vorher nicht so gemacht haben, weil der Typ hat immer noch eine angeschlagene Schulter.
Ja, finde ich.
Und da willst
fair.
Du vorsichtig mit sein, weil wenn du ihn in ein Run-Game einbietest, dann kriegt er eher harte Hits. Und das ist dann, gerade wenn du die Chance hast hier, oder eine sehr gute Chance, weil du weißt, der gegnerische Starting Quarterback ist raus, da wäre ich auch sehr vorsichtig gewesen, wäre kein Risiko eingegangen.
Nee, voll. Was ich mir halt eher gewünscht hätte, und da haben wir ja auch in der Preview drüber gesprochen, eben, weil gerade die Eagles dieses Jahr relativ gut darin waren, eben nicht mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, gegen gute Run-Defenses. Und ich finde, das haben sie schon sehr lange hier so gemacht. Vor allem, wenn halt Hurts kein Faktor war, wenn sie Hurts halt nicht genutzt haben als Runner. Viele Runs, Sanders vor allem, die nicht so wirklich funktioniert haben. Und ich hätte gedacht, dass sie das halt mehr übers Passspiel lösen dann. Und da muss ich sagen, eben, das war so einer meiner Kritikpunkte und so in die Richtung, eben, was hätte vielleicht passieren können. Ich hätte schon gerne gesehen in dem Spiel, dass es insoweit länger eng gewesen wäre, dass die Eagles mehr im Passspiel hätten machen müssen. Weil sie mussten halt nicht viel machen. Und wenn sie es versucht haben, fand ich, war es meistens nicht gut. Oder zumindest mal sehr, sehr unruhend. Ich habe dann nie den Eindruck gehabt, dass sie den Rhythmus finden. Wie du gesagt hast, Hurts hat ein paar Bälle auch einfach verfehlt. Und dann, ja, natürlich, zweite Halbzeit haben sie es quasi nicht mehr gebraucht. Zweite Halbzeit haben sie das dann wirklich nur noch verwaltet. Und es ist natürlich, also die Eagles wird das jetzt auch begleiten. Das ist ja auch klar, wenn wir jetzt dann Richtung Super Bowl gehen. Dieses, die hatten halt die Giants in der Divisional-Runde, Bye-Week in der ersten Runde, Giants und dann die Niners ohne Quarterback, mehr oder weniger. Das natürlich so ein bisschen wird es mitschwingen. Wir hätten gerne mehr von diesem Team gesehen, insbesondere offensiv, insbesondere vom Passing-Game. Ob das fair ist oder nicht, ich meine, sie haben eine dominante Regular-Season gespielt, aber das wird natürlich mitschwingen. Und dieses Spiel war halt eben, ja, sie haben halt offensiv, mussten offensiv nicht viel machen, aber sie haben auch offensiv nicht viel gemacht.
Also, mein Tipp wäre ja auch bei einem fitten Brock Purdy wären es die Eagles gewesen, vor dem Spiel.
Haben wir beide
von
auch
getippt, genau. Genau, von daher finde ich, ja, also wenn du so dominant die Regular Season spielst, dann in den, ja, natürlich mit den Giants und dann einem sehr, sehr angeschlagenen 49ers-Team. Ich meine, Bosa war zwischendurch kurz raus, Fred Warner war kurz angeschlagen. Yeah. Also, da kam ja einiges zusammen, aber trotzdem haben sie halt beide Spiele einfach ultra souverän gewonnen. Und ja, sie sind ein bisschen zu sehr am Run hängen geblieben. Gleichzeitig hat man damit aber auch dafür gesorgt, dass diese Defense einfach stehend K.O. war, die 49ers Defense in der zweiten Halbzeit. Und die richtig mürbe gespielt wurden. Mhm. Und Kenneth Gainwell war mal wieder der, der am meisten davon profitiert hat am Ende. Stimmt, weil der konnte wirklich einen großen Run, einen langen Run nach dem anderen dann dahin legen, weil diese Defense war einfach fertig und die konnten sich dann nur noch mit Strafen irgendwie helfen. Du hast die Menge der Strafen angesprochen. Das war dann einfach too much.
Ja, Gainwell generell fand ich, also auch schon in der ersten Halbzeit besser aus als Sanders. Ich finde, der ist den Ball besser gelaufen.
Der bessere Running Back, ne? Also, was soll ich dazu sagen?
Aber also, selbst diese Bosa-Szene, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, das war ja aus Niners Sicht so ein absurdes Spiel, dass Bosa bei einem Punt-Return da an der Sideline abgeräumt wird und sich da noch verletzt. Das hat irgendwie in dieses Spiel gepasst, weil es war aus Niners Sicht wirklich von vorne bis hinten war es ein komplett absurdes Spiel eigentlich. Und dementsprechend kannst du hier auch nicht viel, also du kannst hier nicht viel mitnehmen, was irgendwie jetzt Analyse für die Zukunft irgendwie was bedeutet. Bei den Niners geht es um die Quarterback-Position, aber ansonsten, dieses Spiel ist ein super bitteres Ende für eine richtig, richtig gute Saison, die gespielt haben. Aber viel mitnehmen kannst du nicht aus dem Spiel.
Viel mitnehmen kannst du nicht. Ja, außer dass man auch hier, wie du ja am Anfang schon gemacht hast, ein bisschen über Shanahan sprechen muss. Wenn ein gegnerischer Receiver einen kritischen Pass fängt und man nicht genau erkennt, ob er ihn wirklich gefangen hat, sofort aufsteht und sagt, hier, der hat ja sogar einen Play gecallt.
Ja.
Das war ja ein Call, was er da, diese Zeichen, die er gemacht hat, das müsste für irgendetwas stehen. Und er hat gesagt, hier, sofort weiterspielen, sofort weitermachen. Blablabla.
Klarer Hinweis, ja.
Wirf deine rote Flagge und wenn du sie verlierst, wenn du einen Timeout verlierst, es ist immer noch die erste Halbzeit. So, mein Gott, aber es war doch Fourth Down, oder?
Ja, es war Fourth Down, es war ein kritisches Play halt.
Wirf die Flagge. Ja. Wirf die Flagge. Ja. Was hast du zu verlieren? Ein Timeout. Ja, aber der Gegner steht mit einem neuen First Down vor der Endzone. Wirf die Flagge. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, den ich direkt aber auch wieder verloren habe. Doch, ein Blick in die Zukunft für die Eagles jetzt, allen voran. Ich bin halt sehr gespannt. Ja, sie mussten hier vielleicht nicht alles präsentieren, nicht am Limit spielen. Aber du hast gerade eine der stärksten Fronts der Liga dominiert, gerade gegen den Pass. Und ja, Chris Jones hat jetzt irgendwie eine nicht so gute Bengals-O-Line dominiert. Der Pass-Rush der Chiefs, trotz Chris Jones, ist noch mal eine ganze Stufe unter der 49ers in meinen Augen. Also, die könnten auch hier dieses Spiel allein wieder dominieren. Und ich finde, sie haben es dann auch geschickt gemacht. Wenn du dir die drei Rushing-Touchdowns anguckst, zweimal Miles Sanders und einmal Boston Scott, alle ganz bewusst weg von Fred Warner, immer auf die andere Seite. Das war schon, das war dann auch letztendlich clever gemacht und mit dieser Line, ja, im Run-Game hatten sie teilweise Probleme, aber dafür Jalen Hurts. Wie hast du so schön im Kommentar gesagt, konnte noch einen Kaffee trinken in der Pocket. Also, das war schon, das war schon stark und da sollten sie jetzt auch dann gegen die Chiefs klar im Vorteil eigentlich sein.
Ja, ich meine, wir werden über das Matchup natürlich ausführlich noch sprechen. Aber vielleicht so der eine oder zwei Outlook-Gedanken noch dazu. Zum einen, Chiefs haben ja nicht nur Receiver verloren, sie haben ja auch Jerry Sneed verloren in dem Spiel, ihren besten Corner mit einer Gehirnerschütterung. Da muss man natürlich gucken, dass der fit wird, weil wenn der nicht fit wird im Super Bowl, dann würden die, glaube ich, mit drei Rookie-Cornern spielen gegen die Eagles. Und dann der andere Gedankengang. Ich bleibe dabei, dass das Hurts dieses Jahr immer wieder mal mit guten Blitzing-Defenses Probleme hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Chiefs da defensiv so ein bisschen einen All-or-Nothing-Ansatz wählen und das diesen Super Bowl sehr aggressiv gestalten aus der defensiven Seite.
Ja. Wir werden ausführlich drauf schauen. Haben wir noch was zu sagen? Irgendwie irgendwas Positives zu den 49ers, außer dass es eine brutal starke Saison war, gemessen an den Umständen. Aber das ist natürlich einfach ein super bitteres Ende.
Voll, ja, und auch gerade noch mit der Purdy-Verletzung. Jetzt werden wir wahrscheinlich jetzt Montag, Dienstag mehr rauskriegen. Aber es könnte ja wirklich diese schwerwiegende Ellbogengeschichte sein, die man jetzt schon diese UCL-Sache, wo du dann wirklich eine ganze Weile raus bist, vielleicht sogar weite Teile der kommenden Saison verpasst. Also das könnte dann auch nochmal eine Rolle spielen für die Quarterback-Frage. Was die Quarterback-Frage generell angeht, ich finde es relativ simpel eigentlich. Ich habe mal nachgeschaut, die beiden, also Purdy und Trey Lance zusammengenommen, haben in der kommenden Saison ein Cap-Hit von ein bisschen über $10 Millionen. Also sehr, sehr wenig für Starting Quarterback.
Ja, absolut.
Das heißt, ich denke, die simple Antwort ist, die gehen mit den beiden in die Saisonvorbereitung und dann schauen sie, wer der Bessere ist. Und wer der Bessere ist, wird starten. Und Stand jetzt, wenn er fit ist, würde ich sagen, Purdy hat einen kleinen Vorsprung in diesem Duell. Aber dass es ein internes, letztlich Quarterback-Duell wird. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt einfach erstmal abwarten, wie gravierend die Ellbogenverletzung von Purdy ist. Weil vielleicht ist der gar kein Faktor in der Vorbereitung und vielleicht selbst für die kommende Saison nicht.
Ja, ist mega bitter, vor allem für Brock Purdy. Du kriegst diese einmalige Chance, machst einen richtig guten Job und stehst ein Spiel vor dem Super Bowl und verletzt dich dann im ersten Drive. Und es tat mir noch doppelt leid, weil ich wusste, du hast kommentiert, aber ich habe dir trotzdem geschrieben, ich habe im Gefühl, dass erster Drive 49ers Purdy Interception und dann war es ein Fumble. Es hat niemand was von Verletzungen gesagt. Das hat so viel Luft rausgenommen aus dem Spiel. Es hat mir so leid getan für diesen Jungen.
Ja, voll.
Der sah auch so richtig niedergeschmettert aus. Und als er dann wieder reinkam und ihn seine Mitspieler versucht haben aufzubauen, so komm rein und call und, die Offense und ein paar Runplays. Heartbreak-Moment.
Total. Und er hat den Namen später auch gesagt, irgendwie, er konnte den Ball nicht weiter als 5 bis 10 Yards werfen. Und letztlich haben sie ihn ja dann quasi auch nicht mehr, haben sie ja quasi gar nicht mehr versucht.
Ich hätte aber an Jawan Jennings reingeworfen.
Haben wir auch drüber gesprochen. Genau, ja. Das wäre natürlich interessant gewesen.
Es ging vor ein paar Wochen schon, ich glaube, die 2015er Quarterback-Klasse, Recruiting-Klasse dann ins College, wo wirklich, also wer da alles dabei war, Wahnsinn. Joe Burrow, Lamar Jackson, Tua, glaube ich, aber auch. Also,
Kyler Murray, glaube ich, auch.
Oder was, Kyler Murray? Also auf jeden Fall einige namhafte und auch jetzt NFL, Jared Stidham war die Nummer 1, by the way. Mhm. Einige mit dabei. Und ich glaube, an Nummer 5 war es Jawan Jennings, jetzt Wide Receiver der 49ers.
Ja.
Ich hätte halt gesagt, okay, pack den rein und mach so eine Wildcard-Offense mit vielen Runs dann irgendwie hinten raus, aber so ein paar einfachen Pässen.
Mhm.
Ich hätte es zumindest mal probiert, anstatt Brock Purdy wieder reinzustellen und nur zu laufen.
Haben wir auch in der Übertragung drüber gesprochen, dass du eigentlich halt alle Register ziehen musst, alles versuchen musst, Wildcat, Trickplays, Double Reverse, was auch immer.
Christian McCaffrey wäre der Notfall-Quarterback gewesen.
Also ich glaube halt, vielleicht zwei Punkte irgendwie, die in die andere Richtung gegangen sind, dass zum einen Purdy natürlich die Offense trotzdem noch kennt und er halt eher in der Lage ist, die Playcalls umzusetzen. Und der andere Punkt, dass sie so zumindest ihre Base-Run-Plays callen konnten. Das hat ihnen jetzt nicht weitergeholfen im Endeffekt. Aber eben, dass das vielleicht so ein bisschen der Gedankengang dahinter war. Und dann ein Stück weit natürlich auch, war es dann halt auch klar, dass sie da nicht mehr rankommen.
Und letzter Gedanke, vielleicht sollten alle Coaches, die primär so eine West Coast Offense callen, ein bisschen noch über die Terminologie nachdenken. Weil
das war auffällig, diese Playoffs, ja.
Ey, Dolphins mit ihrem Backup-Quarterback und jetzt hier Josh Johnson für die 49ers. Wie viele Delay-of-Game-Penalties hatten die beiden zusammen? Weil diese Calls, das hast du ja auch schon mehrfach dann thematisiert, sind einfach sehr, sehr lang, sehr, sehr kompliziert. Ja. Du musst dich unglaublich konzentrieren, die dann umzusetzen. Vielleicht sollte man die Terminologie mal ein bisschen vereinfachen. Das wäre mal so ein Gedanke.
Ja, es war jetzt wirklich, war jetzt tatsächlich auffällig, diese Playoffs, dass es jetzt wirklich eine Situation hatten, wo, also vor allem, wenn halt nicht der gewohnte Quarterback drin ist. Ja. Und Purdy war das, also Purdy im ersten Playoff-Spiel gegen Seattle war das ja auch so. Da ist ihm das ja auch ein paar Mal passiert. Da sind dann die Nerven natürlich auch nochmal mit drin. Genau, also das war jetzt wirklich eine auffällige Story, die wir jetzt in ein paar Spielen gesehen haben.
Letzte Gedanken zu diesem Spiel? Oder moderieren wir uns hier ab?
Also, ich glaube, alles Wichtige haben wir gesagt. Ich weiß, dass Niners-Fans, genau wie Bengals-Fans, heute viel über die Refs sich beschweren werden. Habe ich auch schon viel gesehen. Ja. Da wollte ich bewusst jetzt, oder aber wir beide ja bewusst jetzt nicht so einen Fokus drauf richten. Ich sag ganz ehrlich, ich finde, dass die Refs auch nicht gut waren in beiden Spielen gestern.
Okay. Und aber trotzdem, in beiden Spielen würde ich behaupten, also bei Bengals Chiefs ist es halt super eng, aber trotzdem, da haben wir jetzt in aller Ausführlichkeit drüber gesprochen, dass die Bengals es eigentlich hätten auch selber schaffen können. Trotz der vielleicht teilweise falschen, umstrittenen Calls. Bei Eagles 49ers, sorry, aber das hätten die nicht gewonnen. Egal, ob jetzt alle Calls richtig oder alle Calls zu den 49ers gegangen wären, glaube ich nicht. Dafür war es zu deutlich. Dafür hat die Verletzung von Purdy zu schwer gewogen.
Ich finde, also selbst wenn du sagst, ein, zwei Calls so, hätte man vielleicht nicht machen müssen, viele von den kritischen Calls, und zwar in beiden Spielen, waren für mich exakt richtig. Und das,
das kommt noch dazu.
Würde ich halt auch so ein bisschen nochmal mitnehmen. Nochmal, ich finde die Refs haben es nicht gut gemanagt. Also diese Situation gestern bei dem Chiefs-Bengals-Spiel, wo sie dann Third Down wiederholen, weil sie es nicht richtig abgepfiffen kriegen.
Das darf nicht passieren.
Das war der richtige Call im Endeffekt. Aber sieht natürlich total kacke aus. Und jeder auf Twitter rastet komplett aus. Oh, die Chiefs kriegen hier nochmal eine Chance, bla bla. Es war der richtige Call und so weiter. Ne? Aber das musst du halt souveräner managen. Das war dann teilweise vielleicht auch eher das Problem. Ich finde, die kritischen Calls im Endeffekt in beiden Spielen waren vertretbar und deswegen wollte ich halt auch bewusst auch nicht groß die Ref-Debatte aufmachen, auch wenn ich das natürlich auch auf Social Media und so gesehen habe, dass das sehr, sehr, sehr viel rumging.
Gut, jetzt haben wir sie am Ende doch noch aufgemacht. Ein Gedanke noch zum Beispiel, auch eine kritische Situation, die man kritisieren kann. Ich glaube, Marcus Valdes-Scantling war es für die Chiefs, der dann ein neues First Down bekommen hat, nach einer Challenge, wo ich in keiner Kameraeinstellung gesehen habe, dass es wirklich eine definitive, also dass man definitiv sagen konnte, er hat hier ein neues First Down bekommen. Wie kannst du den Call auf dem Feld overturnen? Weil dafür muss es ja eigentlich klar sein. Wenn es Unsicherheiten gibt, dann musst du den Call so lassen.
Ja.
Gleichzeitig muss man halt aber dazu sagen, es war Third Down, glaube ich, und sie hätten dann halt Vierter und Millimeter gehabt. So.
Ja, genau. Weil er immer dann zurückzieht. Das war eigentlich so das Ding. Also, das ist ja ein Unterschied im Regelwerk. Wenn du jetzt bei der Goal-Line bist und den Ball drüber streckst, dann reicht's ja, wenn der Ball an irgendeinem Zeitpunkt halt mit der kleinsten Spitze des Balls sozusagen die Goal-Line überquert. Bei einem First Down geht's ja eben dann darum, wo ist Forward Progress gestoppt und wo ist der Ball, wenn du mit den Knien am Boden bist oder halt wenn du down bist, by Contact bist. Und in der Szene war's haarscharf, dass er halt den ausstreckt, dann ist vielleicht der Knöchel am Boden, aber dann zieht er halt nochmal zurück und dann ist das Knie erst. Also, das war schon eine enge Szene, aber halt auch hier, wie du sagst, das hat nicht das Spiel entschieden.
Für mich hat mehr das Spiel entschieden, dass Osai dann noch da Mahomes out of bounds in die
Bank drückt. Und der tat mir natürlich auch mega leid, also wie der dann da saß auf der Bank am Ende. Und der hat ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht, ne? Aber dann halt diese Szene, das darf halt nicht passieren.
Aber das ist einfach, das ist eine Fokussache. Das ist eine Undiszipliniertheit. Das ist kein Pech, das ist einfach nur.
Nein, auf keinen Fall.
Einfach selbstverschuldete Undiszipliniertheit. Ist das das richtige Wort? Ja, ne?
ich hätte Disziplinlosigkeit gesagt, aber ich weiß,
was
du meinst.
Ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort.
Aber es er tat mir trotzdem mega leid, wie er dann da saß, nachdem die Chiefs das Field Goal gekickt haben und halt offensichtlich Helm noch mal runter und da weinend an der Sideline hockt. Das war natürlich schon bitter.
Es natürlich auch hier Heartbreak-Moment, aber der war halt anders als bei Purdy zum Beispiel komplett
selbstverschuldet.
Genau, so. Ja, deswegen, absolut. Es ist bitter, ja. Mhm. Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn nicht, wissen wir alles nicht. So stehen die Chiefs mal wieder im Super Bowl, diesmal aber gegen brandgefährliche, sehr komplette, sehr fitte Philadelphia Eagles. Das Ganze dann in 2 Wochen. Letzter Hinweis, es könnte diese Woche am Donnerstag, also es gibt natürlich eine Donnerstagsfolge, eine, auf die ich mich sehr freue, jedes Jahr. Wir schauen so ein bisschen zurück auf das, was wir vor der Saison gedacht haben, was passieren könnte und was letztendlich passiert ist. Und wir vergeben unsere Awards. Mhm. Und dann die Woche drauf sprechen wir über den Super Bowl. Aber stimmt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es kann sein, dass diese Woche die Folge zwar am Donnerstag kommt, aber erst im Laufe des Tages. Da geben wir euch aber noch Bescheid über unsere Social-Media-Kanäle, falls es dazu kommen sollte. Dann nächste Woche wahrscheinlich kein Moontalk, weil keine Spiele. Oder wolltest du das Flag-Football-Spiel?
Ich würde sagen, nicht über den, das ist doch eigentlich dein Metier.
Ey, ich freue mich mehr auf den Pro Bowl als sonst. Weil ich habe Bock. Weil die Pros beim Flag-Football, das kann schon das, also wenn ihr mal richtig gutes, also die spielen ja viel 7 gegen 7. Und wenn, da gibt es ja so eine Liga, so eine Top-Liga in den USA. Und was die dann bei Flag-Football machen, diese Top-Athleten, diese ehemaligen NFL-Spieler, das ist schon, das macht schon Bock beim Zuschauen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das aussehen
wird. Du, ich glaube, der Pro Bowl wird unterhaltsamer als jetzt die letzten Jahre. Das denke ich auch. Aber genau, also vermutlich kein Moontalk. Ich meine, wir werden ja eventuell ein Hiring, hatten wir jetzt schon, da sprechen wir natürlich am Donnerstag drüber, mit Frank Reich. Jetzt werden wir wahrscheinlich, sage ich mal, über die nächsten 10 Tage oder so, denke ich, werden noch ein paar Head-Coaching-Posten gefüllt. Vielleicht haben wir da dann eher nochmal eine Folge. Schauen wir mal. Genau. Und dann gibt es wahrscheinlich vielleicht sogar heute, je nachdem, wann ihr das hört, gibt es dann noch eine kleine Bonusfolge.
Ui, ja, für alle Supporter da gerne mal reinschauen, wenn Interesse besteht. Das war's aber für heute. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder für eine neue Folge Downset Talk. Macht's gut, schöne Woche. Ciao.
Ciao, ciao.